ein Drittel seiner Länderspiele waren Europameisterschaftsspieler.
Der war einfach seiner Zeit, vielleicht vom Typ her auch ein bisschen seiner Zeit voraus.
Mich wundert es, dass er damals nicht mit Rot schon vom Platz geflogen ist.
Lowlines paniert und reist zurück in das Jahr 2008. Rot-Weiß-Rot ist im Fußballfieber. Die Euro geht nämlich in Österreich und der Schweiz über die Bühne. Und damit ist auch das ÖFB-Team erstmals bei einer Europameisterschaft mit dabei. Und auf das Team von damals werfen wir einen Blick und stellen uns die Frage, was wurde eigentlich aus Ivancic und Co.? Und den Start macht wie gewohnt der Torhüter, der wie heißt, Patrick?
Jürgen Macho. War ja lang nicht ganz klar. Es war dieser Zweikampf zwischen Alex Manninger und eben Jürgen Macho. Teamchef Pepe Hickersberger hat sich dann halt eben für den Griechenland-Legionär entschieden. Und ja, so war es dann halt eben auch. Da war dann kein Platz für den Alex.
Genau, hat alle drei Gruppenspiele absolviert, gegen Kroatien, gegen Polen und gegen Deutschland über die volle Distanz zwischen dem Pfosten gestanden. Du hast es schon angesprochen, AEK Athen damals sein Verein, also Griechenland-Legionär, und er blieb dann auch bei AEK.
Ja, Problem ist nur, der Trainer Georgios Donis hat dann nicht mehr auf ihn gesetzt, er hat dann Diego Saia das Vertrauen geschenkt, wodurch er auch im ÖFB-Team für die WM-Quali 2010 nur noch Ersatz war.
So ist es. Und dann verließ er 2009 auch Griechenland. Peilte damals so ein England-Transfer zu Wigan Athletic an. Trainer Roberto Martinez damals hat sich aber gegen Macho entschieden und so landete er ein paar Monate später beim LASK. Seit Beendigung seiner aktiven Karriere als Torwarttrainer unterwegs, zunächst bei der Vienna SKN und aktuell bei Rapid. Vor Macho lassen wir ein 4-4-2 auflaufen mit Gyorgy Garic auf der rechten Seite, obwohl der zu Beginn gar nicht gesetzt war.
Ist korrekt. Zum Start gegen die Kroaten hat nämlich Joachim Standfest die rechte Seite beackern dürfen. Da musste der Jury noch zuschauen. In die Euro ist er gegangen als Napoli-Spieler und danach wurde er dann nach Atalanta verliehen, wo er dann auch fix bleiben durfte.
Genau, ein Jahr später hat Atalanta Bergamo dann die Dienste von Garic auch fix verpflichtet, später noch für Bologna und Darmstadt gekickt und nach der aktiven Karriere in Italien auch schlussendlich sesshaft geworden, mittlerweile ein richtiger Geschäftsmann. Ich meine, der eröffnete 2018 in Italien ein Boutique-Hotel und ist Geschäftsführer von Padball Österreich. Was ist das?
Er war sogar 2023 bei der WM in Brasilien dabei, wo halt leider in der Gruppenphase Schluss war. Was genau es ist, Hannes, erklärst du am besten.
Fußballtennis im Grunde. Also wenn es so, man, das ist im Grunde Fußballtennis auf einer, in einer kleinen Halle oder einem kleinen Raum. Also und da gibt es eben schon ein paar Padball-Courts auch in Österreich, wo eben auch Garic federführend ist, um diesen Sport weiter populär zu machen in Österreich. Weiter geht's in der Innenverteidigung und dort war ein Name in allen drei Spielen gesetzt, nämlich Martin Stranzl. Der nutzte den Euro-Hype nicht, sondern blieb bei seinem damaligen Verein.
Ja, und zwar in Russland bei Spartak Moskau. Da war er ja viele, viele Jahre und war auch gesetzt. Es hat ihn dann sogar noch bis 2011 dort gehalten und dann ist er erst nach Deutschland zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Für mich der absolut richtige Schritt in seiner Karriere, weil dort hat er sich in den 5 Jahren, was er in Gladbach war, ja schon einen Kultstatus erarbeitet. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie oft der Gladbach im Abstiegskampf war und jedes Mal hat er Stranzl seine Knochen reingeworfen und mal wieder den Klassenerhalt geschafft. War schon geil.
Er lebte dort wirklich auch seinen zweiten Frühling und denkt zurück, im ÖFB-Team war er dann kein Thema mehr. Es stritt sich ein bisschen auch mit Didi Constantini. Wir haben es schon ein paar Mal in ein paar Ansapanieren davor auch thematisiert, diesen Konflikt. Und dementsprechend war das ÖFB-Team dann ab den 10er Jahren eigentlich kein Thema mehr für Martin Stranzl, aber in den 0er Jahren einer der besten Innenverteidigungen, den Rot-Weiß-Rot zur Verfügung hatte. Nach der Karriere von 2018 bis 2021 Nachwuchstrainer bei seinem Jugendverein SV Güssing, dann später Individualtrainer in Israel und aktuell GRK U16-Trainer seit Sommer 2023.
Ich habe sogar gelesen vor ein paar Wochen, dass in Gladbach im Präsidium ein Plätzchen frei geworden ist und dass sich da viele dafür einsetzen, dass den Martin Stranzl beerbt. Mal schauen, ob das passiert.
Hat also ein Footprint hinterlassen bei den Fohlen. Im Gegensatz zu Martin Stranzl absolvierte Sebastian Brödl nur 2 von 3 Spielen bei der damaligen Europameisterschaft. Wieso war das so, Patrick?
Naja, zwei gelbe Karten bedeutet eine Sperre und die hat halt eben im ersten Gruppenspiel gegen Kroatien und dann noch im zweiten gegen die Polen gesehen. Dadurch ist dann, glaube ich, Martin Hieden im letzten Gruppenspiel gegen die Deutschen reingerutscht. Ja, aber er war der Jüngste damals im Eurokader, ganz knapp. Ich glaube, er ist knapp zwei Wochen nämlich jünger als ein Martin Hanig gewesen zu der damaligen Zeit. Und ja, nach der Euro ging es für ihn schon steil bergauf, finde ich. Also er ist jetzt zu Werder Bremen gewechselt.
Für 2,5 Millionen Euro der Transfer zu den Deutschen stand jedoch schon Anfang 2008 fest, blieb dann noch das halbe Jahr in Graz bei Sturm und dann eben Euro und später eben zum Deutschlandlegionär geworden Sebastian Brödel. So, Karriere nach der Karriere hat er auch gemacht, seit 2022 im Aufsichtsrat der Wiener Austria und ja auch mittlerweile als TV-Experte im Einsatz bei den Kollegen von Servus TV. Wir komplettieren unsere Viererabwehr mit Mad Dog Bogatetz. Eigentlich ein Wahnsinn, dass der diese Euro ohne Sperre überlebt hat.
Da habe ich eigentlich wirklich... Im Massen, das wurde schon rot gesehen, weil ich kann mich erinnern, erstes Gruppenspiel gegen Kroatien, Rene Aufhäuser fault Ivica Olic, der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt und Mad Dog stürmt ja fast wirklich zum Schiedsrichter und den sind so die Kameln schon gestanden und der hat ihn mit Gelb verwarnt und ich habe mir im Vorfeld dieser heutigen Ansepanier-Aufnahme noch einmal die Highlights angeschaut.
Ich hab's mal angeschaut.
Da waren ein paar Mal F-off, also richtige Fuck-off-Saga dabei. Das ist ein bisschen eskaliert. Mich wundert es, dass er damals nicht mit Rot schon vom Platz geflogen ist. Aber ja, er hat es geschafft, ohne Sperre alle Gruppenspiele zu bestreiten.
Das war seine einzige gelbe Karte. Ja, und der hat und nach vier Minuten erste gelbe Karte nach vier Minuten kassiert. Der hat 86 Minuten in dieser Partie gegen Kroatien ohne weitere gelbe Karte überlebt und dann eben nochmal zwei Spiele. Eigentlich unfassbar. Das war die größte Errungenschaft dieser Europameisterschaft von Emanuel Bogatetz, finde ich, dass er das irgendwie geschafft hat, aber...
Weißt du, was ich dafür nicht bei Erinnerung hatte, dass er Linksverteidiger gespielt hat dann noch?
Ja, der war im ersten Spiel gegen Kroatien noch Innenverteidiger und dann ist er im Grunde auf... Ich meine, Hicke hat sowieso in allen drei Spielen eine andere Formation, eine andere Startelf gebracht, also er hat da schon noch sehr viel auch experimentiert. Heute würde man sagen, er hat In-Game-Coaching oder Between-Game-Coaching gemacht und Emanuel Bogatetz, man war ja keine Position, die jetzt komplett neu war für ihn und dennoch hat er eben bei Middlesbrough damals ja schon eher in die Innenverteidigung gekickt, aber er kannte die Position, von dem her hat man das schon bringen können, zudem schon eher ein Linksverteidiger, der defensiv orientiert war, zu jener Zeit sicherlich auch nicht schlecht für das Konstrukt des ÖFB-Nationalteams.
Er war ja auch wirklich gesetzt in Middlesbrough in der Premier League, war bis 2010 dort, dann ging es weiter zu Hannover, wo er auch, finde ich, starke zwei Jahre hatte und dann gab es halt ein bisschen einen Knick, dann kam der Wolfsburg Transfer, dann war West Ham dabei, Nürnberg, dann kurz einmal ein Abstecher in die MLS zu Columbus Crew, Union Berlin nochmal und der Abschluss war dann beim LASK.
Und mittlerweile als Trainer unterwegs, zunächst als Individualtrainer beim FC Juniors Oberösterreich, wo er dann auch so ein bisschen seine Karriere als Aktiver ausklingen ließ, Defensivtrainer beim LASK und zuletzt Co-Trainer bzw. gleichwertiger Trainer an der Seite von Stefan Helm beim SK in St. Pölten und aktuell Co-Trainer von Oliver Glasner in der Premier League bei Crystal Palace. Wir switchen von der Verteidigung ins Mittelfeld und starten mit Andreas Iwanschitz. Im Grunde als Zehner aufgestellt gegen Polen, jedoch auf rechts aufgeboten, daher bei uns eben auch auf dieser Position. Kann man, glaube ich, bringen.
Ja, schon. Er war ja generell, finde ich, so das rot-weiß-rote Aushängeschild zu der damaligen Zeit, schon einer der größten Hoffnungsträger. Er war ja auch Kapitän. Er hat halt in den zwei Jahren vor der Euro, also nach seinem Wechsel von Salzburg zu Panathinaikos Athen nach Griechenland, dort ja nicht eigentlich immer seine beste Zeit gehabt, auf jeden Fall in der Karriere.
Ja, generell eine schwierige Zeit nach seinem Transfer von Rapid zu Salzburg. Dann eben bei Salzburg hat das nicht funktioniert. Ausgeliehen, ich meine, der war zwei Jahre ausgeliehen eigentlich an Panathinaikos.
Ungewöhnlich für die damalige Zeit, eine Leihe von zwei Jahren. Also, weiß nicht. Ja, nach der Euro haben ihn die Griechen dann fix verpflichtet für 1,5 Millionen. Aber ich finde, so richtig ins Laufen ist seine Karriere dann wieder in Mainz gekommen vor allem. Also da hat er ja starke Zeiten erlebt in der deutschen Bundesliga.
Ich glaube, unter Thomas Tuchel natürlich auch.
Korrekt, ja, ist richtig.
Also richtig starke Zeit auch erlebt mit, was war es, Adam Schorley, André Schürrle, Luis Holpi, damals diese Bruchweg-Boys und da war eben Andi Ivanschitz auch mittendrin, statt nur dabei. Ganz wichtiger Spieler, der Mainzer damals gewesen und der hat dann eben auch noch eine geile Karriere gehabt.
André Schürrle, hast du gesagt?
André Schürrle, ja.
Ja, war auch dabei.
Ja, ja, André Schürrle, Luis Holpi und Adam Schorley, glaube ich, diese drei, die damals in der Offensive
waren. Ich habe nur zwei der drei Namen gehört.
Ja. Danach bei Levante noch gekickt, auch in der La Liga bei Seattle Sounders und Viktoria Pilsen. Mit den beiden letzten Vereinen hat er auch Titel geholt, nämlich den MLS Cup mit Seattle und tschechischer Meister ist er auch noch geworden mit Viktoria Pilsen. Was macht er denn aktuell?
Seit 2020 ist er bei der Vienna auf der Hohen Warte. Zunächst war er als Nachwuchskoordinator tätig und seit 2023 begleitet er das Amt des Sportdirektors.
Also bei uns in Liga 2 Andi Ivanschitz. Weiter geht's im Mittelfeldzentrum mit Jürgen Säumel. 3 von 3 Spielen absolviert, aber nach dem Auftakt gegen Kroatien nicht mehr in der Startelf gewesen.
Um ehrlich zu sein, ich habe Jürgen Säumel gar nicht mehr so im Kopf gehabt bei der Euro 2008. Ich sehe da immer mehr einen Aufhaus, einen Leitgib etc. Zum Start gegen Kroatien war er in der Startelf. Danach aber gegen Polen und Deutschland gab es halt ordentlich Rotation. Gegen Polen hat zunächst einmal der Christoph Leitgeb dann anstelle von Säumel gespielt.
Also immer so an der Seite von René Aufhauser.
Aufhauser war gesetzt. Gegen Polen war es dann eben Leitgeb und gegen die Deutschen war es dann der Christian Fuchs. Christian Fuchs als Sechser.
Check ihn nicht.
Wie random. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass er diese Position wahrscheinlich bekleidet hat. Keine Ahnung. Aber ja, wie lief es nach der Euro für ihn weiter dann?
Ich meine, Vertrag lief bei Sturm Graz aus und der AC oder FC Turin, bin mir gar nicht sicher, zu jener Zeit, wie der Verein hieß, schlug zu und holte Säumel in die Serie A, blieb dort auch 3 Jahre. Hat dann nicht immer ganz funktioniert bei Torino, wurde ausgeliehen an Brescia Calcio. Die sind sogar aufgestiegen mit Säumel in die Serie A, wurde aber, ich glaube, Brescia wollte ihn dann auch holen, aber Torino hatte da irgendwie keinen Bock auf diesen Deal und später nach Deutschland gewechselt zu Duisburg. Dann gab es die Sturmrückkehr. Und dann noch bei Wiener Neustadt und Wacker Innsbruck auch gekickt und nach seiner aktiven Karriere eigentlich gleich auch ins Trainerbusiness eingestiegen.
Ja, zuerst war er in der Jugend tätig des TSV Neumarkt, nachher war er dann Co-Trainer in Hartberg und dann auch beim ÖFB-Team.
An der Seite von Franco Foda,
ja. Ist richtig, ja, da war er dabei bei der Europameisterschaft, bei der letzten. 2020/21 und seit 2022 ist er sogar selber als Cheftrainer unterwegs. Zunächst war er bei den WRC Amateuren, also bei der zweiten Mannschaft und seit Anfang 2024 ist er auch in Liga 2 tätig und zwar als Trainer von Sturm 2.
Also auch er schaut Liga 2. Im Gegensatz zu Säumel stand unser nächster Kicker immer in der Startelf. Wir haben ihn heute schon ein paar Mal genannt, seinen Namen, nämlich René Aufhauser, war unter Hicke generell ein Dauerläufer.
Ja, war auch nicht wegzudenken. Also es war ja für mich so der Mittelfeldmotor eben der damaligen Zeit, also nicht ganz vergleichbar mit einem Xaver Schlager oder Niki Seiwald zum Beispiel, ja, aber im Endeffekt war der René Aufhauser so der Vorbote davon. Schon noch unvergessen in der Vorbereitungsphase zu Euro, dass er mal einen Hattrick erzielt hat gegen Trinidad und Tobago. Das kann ich mich sogar auch erinnern. Da war ich knackige, frische 10 Jahre alt. Bitte nur bei der Euro. Erstes Gruppenspiel, schon vorher erwähnt, hat den Elfer verursacht. Weißt du, wer den Elfer dann eigentlich erzielt hat?
Aber, ich meine, ja, das ist mir gut in Erinnerung geblieben natürlich. Der damals 22-jährige Luka Modric.
Wahnsinn.
Unfassbar,
Wahnsinn.
Wie lange der dabei ist, oder? Ich meine, ein Luka Modric hat eben einen René Aufhauser, aber auch einen Lamine Jamal erlebt.
Ja.
Von dem her, ich meine, geile Geschichte.
Wenn du generell auf den Kroatien-Kader schaust von 2008, da war ein Niko Kovac Kapitän, ein Robert Kovac war in der Verteidigung, im Sturm mit Olic und ein Petric, ja, also eigentlich schon arg, mit welchen Kickern der Modric damals noch zusammenspielen durfte.
Ja, absolute Legenden des kroatischen Fußballs und es ist eigentlich unfassbar, wie viele gute Fußballer auch aus Kroatien immer wieder kommen. Also auch der aktuelle Kader gefällt mir sehr gut. Und wenn man bedenkt, was da für Spieler sich entwickelt haben in den letzten 15 Jahren, Hut ab an diese Fußballnation Kroatien. René Aufhauser, damals Red Bull Salzburg-Kicker, und er hatte ja auch diesen Euro-Hype jetzt nicht genutzt, um irgendwie woanders hinzuwechseln.
Nein, er ist dann noch bis 2010 bei Red Bull Salzburg geblieben, dann nachher noch eine Station beim LASK drangehängt und die Karriere dann ausgingen lassen im Red Bull-Kosmos bei Liefering. Dort hat er dann auch seine Trainerkarriere eingeschlagen und als Co-Trainer beim FC Liefering. Und dann war er sogar von 2015 bis 2021 bei Red Bull Salzburg als Co-Trainer
tätig. Irgendwie so der klassische Co-Trainer. Hätte man eigentlich gar nicht gedacht, dass der dann irgendwann mal auch an die vorderste Reihe geht oder gehen möchte. Ist er dann aber gegangen, 2021, 2022 Cheftrainer beim FC Liefering geworden. Und dann haben sich die Wege getrennt und seit, ich glaube, 1,5 Jahren vereinslos und hat so ein bisschen dem Fußball auch den Rücken gekehrt, ist momentan APM-Therapeut, hat sich da selbstständig gemacht. Das ist so eine Akupunktur-Therapie ohne Nadeln. Wir haben uns das gerade vorher angesehen, da wird eher mit so einer Art Stift gearbeitet.
Habe ich noch nie davor gesehen und ich bin froh, dass wir es gegoogelt haben, wäre ich nie drauf gekommen, dass es Akupunktur gibt, also so eine Therapie, aber auch ohne Nadeln, ja. War mir neu.
Also lasst euch von René Aufhauser massieren oder therapieren, besser gesagt. Einen Platz haben wir im Mittelfeld noch offen und den bekommt Ümit Korkmaz, vielleicht einer der gehyptesten Spieler zu jener Zeit.
Ja, natürlich unvergessen die Ü-Ü-Ü-Ü-Rufe während der Euro. Er ist ja als frisch gebackener Meister mit Rapid zum Nationalteam gestoßen. Es gab ja diesen Mega-Hype um ihn und auch eigentlich generell um die damaligen Meister von Rapid, Jimmy Hoffer oder Stefan Mayhofer, der halt nicht berücksichtigt wurde. Er hat auch alle drei Spiele bestritten, das erste gegen Kroatien aber nicht von Beginn.
Und dann hat er aber richtig mächtig Dampf gemacht, als er eingewechselt worden ist. Und dann war er eben auch gesetzt gegen Polen und gegen Deutschland. Was ich eben jetzt in der Recherche, was mich total geflasht hat, der hat nur 10 Länderspiele gemacht für Österreich.
Ja.
Das ist eben schon heftig, wenn man bedenkt, wie präsent damals Ümit Korkmaz auch Ende der Nullerjahre war und dann aber nur 10 Länderspiele gemacht hat.
Eigentlich ein Drittel seiner Länderspiele waren Europameisterschaftsspiele. Also ja. Schon verrückt. Ja, er hat halt einfach leider das Pech, dass er sehr verletzungsanfällig ist. Tage vorm Eurostart war ja dann auch sein Transfer von Rapid zu Eintracht Frankfurt publik geworden. Dann hat er ja schon eigentlich, finde ich, eine gute Euro gespielt. Er war ja der Wirbelwind einfach. Und das Problem war nur beim ersten Training bei Eintracht Frankfurt, hat er sich gleich mal den Mittelfußbruch einfach zugezogen. Und dadurch war er längere Zeit aus dem Verkehr gezogen und so ganz hat er dann nie wieder anknüpfen können an seine Glanzzeiten.
Ich glaube, der Körper hat dann eben auch nicht so mitgemacht. Und ich finde es eben schade, denn da war so viel Potenzial vorhanden. Er hat so, der war einfach seiner Zeit vielleicht vom Typ her auch ein bisschen seiner Zeit voraus, denn gerade solche Flügelspieler, wie es Ümit Korkmaz damals war, die wurden ja auch in den letzten 15 Jahren gerne eingesetzt und gerade mit dieser Dynamik, diese Dribbelstärke, die er gehabt hat, hat er dann eben nicht mehr wirklich ausspielen können. Man hat dann noch für Bochum gespielt, Ingolstadt, Rizespor, für den SKN und dann ging es mit 31 Jahren auch schon ins Unterhaus. Im Grunde hat er dann den Profifußball adieu gesagt.
Ja, so ist es. Jetzt spielt er eben seit Anfang 2023 bei Ostbahn 11 und seit 2024 ist er noch nebenbei im VDF dabei, also die Spielervereinigung, wo er sich für die Integration und Betreuung von vertragslosen Spielern kümmert. Schöne Sache, schön, dass er das macht. Ich finde es immer noch schade wegen seiner Karriere. Ich finde auch, wir haben eigentlich seitdem Korkmaz keinen wirklichen Spieler, der was so schnell und trickreich war. Sicher, wir haben einen Patrick Wimmer jetzt zum Beispiel, ja. Aber so oft ins 1 gegen 1 ist, finde ich, niemand gegangen wie ein Ümit Korkmaz.
Ja, finde ich auch. Und er hatte eine wirklich gute Quote zu jener Zeit auch gehabt, egal ob bei Rapid oder auch im Nationalteam, auch wenn es nur ein paar wenige Spiele war. Bei Ostbahn 11 hat er in der Vorsaison nur eine Partie gemacht. Bin gespannt, ob er in der kommenden Saison überhaupt noch ran darf, muss, soll für Osborn 11 oder ob es das nun endgültig war. Defensive und Mittelfeld stehen. Weiter geht's mit unserem Sturmduo und den Start macht die hängende Spitze Martin Hanek.
Schon ein bisschen überraschend, oder, dass er dabei war. Also, ja, cool. Ich meine, sein Nationalteamdebüt hat er 2007 gefeiert. Und zwar gleich mal auch mit einem Tor gegen Tschechien reingestartet. Er hat auch 2007 für Werder Bremen, war er damals unter Vertrag, auch sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Aber er wurde halt damals zu Eurozeiten großteils in der Regionalliga Nord, das ist die vierte deutsche Liga, eingesetzt für Werder 2. Und das war schon damals ein großes Thema, dass du zum Beispiel jetzt einen Stefan Mayhofer oder einen Marc Janko nicht mitnimmst, aber einen Martin Hanek, der großteils vierte Liga Deutschland spielt, schon.
Ja, im Grunde hat ja Josef Hickersberger das richtige Näschen gehabt, denn eine Karriere von Martin Hanek, die war dann schon auch überragend, wie er da, was er da abgeliefert hat in den Jahren danach. Ich meine, bei Werder Bremen hat er sich nicht wirklich durchgesetzt, ausgeliehen worden, dann zu Fortuna Düsseldorf, bei Stuttgart richtig gut funktioniert.
Stuttgart war der, mega, wirklich der Glanzpunkt, finde ich.
Ja. Dann wieder zurück zu Werder Bremen, schlussendlich auch beim HSV seine Karriere ausklingen lassen und seit 2020 im deutschen Unterhaus bei TuS Dassendorf, da zerbombt da so ziemlich alles. Aber noch eine kleine Korrektur. Ich glaube, Regionalliga Nord zu jener Zeit war die dritte Liga. Da hat es noch keine dritte Liga in Deutschland gegeben. Das ist jetzt ein gefährliches Halbwissen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Regionalliga Nord zu jener Zeit die dritthöchste Liga. Die dritte Liga in Deutschland wurde nämlich später eingeführt,
kann
wenn ich
gut
mich
sein.
Nicht täusche.
Ich weiß leider nicht genau, wie das Ligensystem in Deutschland ist oder wann sie das genau reformiert haben. Stand jetzt ist die Regionalliga Nord auf jeden Fall die vierte Liga, genau, wie es damals war. Bitte in die Kommentare schreiben, ihr werdet das
unsere User
wissen.
Sind da meistens immer gut aufgestellt.
Korrekt.
Und können uns da korrigieren. Was macht er jetzt, der Martin?
Er ist so umtriebig, also nebenbei natürlich mit TuS Dassendorf mal die Oberliga Hamburg zu schießen. Und sonst ist er als Geschäftsmann tätig. Er ist Geschäftsführer von Eisen 7, das ist eine Indoor-Golfhalle. Habe ich nicht gewusst. Und zusätzlich ist er Experte bei The Zone, bei Servus TV. Und mittlerweile hat er auch einen Podcast mit Max Kruse und der heißt Flatterball.
Ah, liebe ich, wirklich. Höre ich sehr gerne rein. Max Kruse, also auch diese Kombination Max Kruse und Martin Hanek, das sind so Gegensätze, die sich richtig geil anziehen, würde ich mal sagen.
Die und sind ja auch schon lange befreundet. Also ich glaube, die muss ja in der Bremen 2 oder Bremen Jugend oder wie auch immer damals so zusammengekickt haben. Da gab es auch dieses große Get-Together wieder, dann bei Werder Bremen, hat halt eben nicht so ganz gut funktioniert. Aber ja, auf jeden Fall reinhören, gibt es eine Empfehlung.
Und zum Abschluss einer, den ich gar nicht so als gesetzten Eurostürmer am Schirm hatte, Rodi Linz. Vielleicht eben auch deswegen, weil zu jener Zeit viel mehr über Jimmy Hoffa, ein Roman Kienast und die nicht berücksichtigten Marc Janko und Stefan Mayhofer gesprochen haben. Ich meine, die haben die Schlagzeilen damals beherrscht.
Ja, ich verstehe es aber nicht so ganz, weil ein Rodi Linz, also ich habe das auf jeden Fall noch im Schädel gehabt, dass der da 2 von 3 Spielen bestritten hat. Nur das letzte Spiel gegen Deutschland war er 90 Minuten auf der Bank. Ich meine, er hat eigentlich in dieser Eurosaison beim SC Praga in der portugiesischen ersten Liga eine gute Saison gehabt. Er hat 11 Tore oder Ziel in 27 Spielen. Aber ja, halt während der Euro war er halt schon blass unterwegs.
Ja, es ist, sagen wir so, die Erwartungen waren vielleicht immer etwas höher als das, was er dann wirklich auch abgeliefert hat.
Ja, Barcelona hat sich ihn erwartet.
Ja, natürlich, wir haben uns alle Barcelona erwartet, aber dann ist es eben die Austria geworden. Und ich meine, er ist ja dann auch noch bei Praga geblieben, aber der Herbst war dann nicht mehr so berauschend und er wurde ausgeliehen.
Ja, dann ging es in die Schweiz zu den Grasshoppers nach Zürich. Die haben ihn dann auch fix verpflichtet nach der Leihe und danach ja, ist die Karriere halt schon ziemlich in Stocken gekommen. Es ging in die Türkei zu
Austria Wien erst.
Ja, jetzt lass mich mal fertig reden. Gaziantepspor, bei der Austria gab es dann wieder, okay, ein kleines Hoch. Und dann war aber mit den Stationen Muang Thong United in Thailand und zum Abschluss dann noch einmal Belenenses.
Ja, ja, das wird immer auch schwer. Das spreche ich natürlich nicht aus. Aber ja, weil schau, ganz ehrlich, so ein Muang Thong United-Transfer, der macht, finde ich, schon Sinn. Ich meine, wenn du einfach nichts gegen das österreichische Klima, bei uns ist es eher schon sehr heiß, aber Leben am Meer, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo Muang Thong ist, aber vielleicht an der Küste, das hat eben schon auch was.
Wenn ich davon rede, dass es nicht zu berauschen ist, dann meine ich immer den sportlichen Aspekt.
Ja.
finanziell wird es da sicher was zum Absteuern gegeben haben und wie du gerade sagst, die Vorzüge von den klimatischen Bedingungen und allem drumherum. Mhm. Sicher eh ein guter Move. Wenn es mir wer anboten hätte, würde ich es auch machen. Ja. Wenn wir jetzt expandieren mal, nach Thailand, ja, sage ich jetzt auch nicht nein.
Ich meine, er ist ja dann auch in warmen Gefilden geblieben, lebt mittlerweile in Dubai, hat dort vor Jahren ein Unternehmen gegründet und als Spielervermittler gearbeitet. Ob er das jetzt noch immer tut, weiß ich nicht, aber er lebt auf jeden Fall nach wie vor in Dubai. Rudi Linz, das ist so unsere Ansapanier von damals, aber natürlich gab es ganz viele prominente Namen, die es jetzt nicht in diese Elf geschafft haben. Allen voran natürlich der Trainer. Klar, dass er das nicht geschafft hat, der ist an der Seitenlinie gestanden. Mit Josef Hickersberger, dessen Zeit war nach der Euro ja auch vorbei, wechselte dann wieder zurück in die Wüste, in die Vereinigten Arabischen Emiraten zu Al-Wahda, wurde dort auch noch Meister und war kurze Zeit für ein paar Monate auch Trainer von Bahrain. Also auch eine strange Karriere, wenn man sich so die Stationen von Josef Hickersberger ansieht. Und wer bleibt dir sonst noch so in Erinnerung von dieser Euro? Ich meine, Alex Manninger haben wir schon besprochen.
Ja,
der war schon dabei.
Meine, dritter Goal ist immer so eine Geschichte, aber ich weiß noch, dass ein Ramazan Özcan dabei war, weil ein Helge Payer, irgendwas war da mit seinem Bauch, Venenverschluss und da musste er ein halbes Jahr posieren. Das weiß ich auch noch, dass der so random auf einmal als dritter Goalie mit dabei war. Ein Gersaglio, weiß ich auch noch, dass der auf jeden Fall im Kader war, aber keine einzige Minute gespielt hat. Und sonst,
ein Markus nicht, Katzer.
Du hast die Liste, ich habe sie nicht bei mir dabei.
Irgendwie ich glaube, ein Markus Katzer war auch noch im Kader, ohne zu spielen. Ein Jürgen Patoka, auch der war noch damals auch schon ein paar Rapid-Meisterspieler natürlich auch mit dabei, mit Jimmy Hoffer, ein Stefan Mayhofer hat es eben nicht geschafft, haben wir eh schon besprochen, ein Christian Fuchs, in diesem Sommer dann auch nach Deutschland gewechselt, von Mattersburg zum VfL Bochum.
Ivo Vastic,
über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der hat das allererste Euro-Tor der ÖFB-Geschichte erzielt und war lange Zeit der älteste Torschütze der Euro-Geschichte und natürlich Roman Kinast für mich.
Bomber Roman Kinast.
Ja, haben wir ja schon mal besprochen in einer Ansapanier vor der Euro, kein einziges Tor auf Profi-Ebene erzielt im Jahr 2008 bis zur Europameisterschaft Roman Kinast. Also es waren schon sehr interessante, sehr coole Kicker damals mit dabei. Es endete leider allerdings nach dem dritten Gruppenspiel gegen Deutschland, nach diesem Hammer von Michael Ballack, eben auch dieses Sommermärchen war es nicht. Dafür war es fußballerisch vielleicht ein bisschen zu wenig, aber trotzdem war es gefühlt schon eine geile Euro.
Ja, ich muss aber auch gestehen, es gibt leider, habe ich jetzt nur auf die klaren Highlights gefunden von Österreich gegen Kroatien. Ich war doch überrascht, ob wir eigentlich doch einige Chancen hatten. Mhm. Vielleicht jetzt nicht die 100-100-100-prozentigen, ja, aber ich habe das ein bisschen fader in Erinnerung gehabt. Aber gut, ich war damals auch 12, 13, also von daher.
Ja. Ich war schon ein bisschen öder, aber warst damals zufrieden, zumindest mit dem Europameister?
Spanien, ja, schon. Ich war damals schon Fan auf jeden Fall von der spanischen Nationalelf. Mir hat ihr Fußball gut getaugt und Torres war sowieso ein klasse Stürmer. Also mir hat das schon getaugt, dass sie das Finale gewonnen haben und nicht die Deutschen. Sorry, aber
so Goldtorschütze. War das damals. Auch legendär Dani Guisa damals, Stürmer von Spanien, ist glaube ich davor irgendwie Torschützenkönig La Liga ist geworden bei RCD Mallorca oder so, also komplett irre damals, aber haben sie den ersten Titel geholt nach ganz vielen Jahren.
Aber es war ja auch der Beginn dieser glorreichen spanischen Mannschaft, allein wenn du auf den Kader schaust mit dann Xavi, Iniesta, Puyol, Casillas, Torres, David Villa,
etc. Weltmeister 2010, also, nochmal Europameister 2012, also das war schon eine goldene Ära von Spanien. Das war unser Blick zurück auf die ÖFB-Stars der Euro 2008. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt La U1 paniert.